neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich einen Gast da, der oder diejenige ist mir sehr oft auf TikTok schon begegnet. Allein wenn man in dieser Bubble ist, ist das ja nun mal so mit den ganzen Hashtags und so weiter und so fort. Nina, einen wunderschönen guten Abend.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Nina aka Nuriel auf TikTok, wenn ich das richtig weiß.
Genau.
Genau, du machst so ein paar Kurzvideos, erzählst, also wenn ich das immer so reingespielt kriege, erzählst so ein bisschen von deinen Pen-and-Paper-Runden, gibst so ein paar Spielleiter-Tipps. Und genau, also das machst du grundsätzlich erstmal auf TikTok. Mhm. Aber wir wollen ja wissen, wie ist es dazu gekommen? Du kannst natürlich auch erstmal sagen, ich bin Nina und ein bisschen was von dir erzählen, wenn du möchtest.
Mhm. Ja. Ja, genau. Also ich tatsächlich spiele ich seit, ich glaube, 12, 13 Jahren Pen and Paper. Und ich habe damals angefangen, ich bin eigentlich Informatikerin, mittlerweile eher so im Projektmanagement tätig und weniger selber am Programmieren, aber ich habe eine Ausbildung als Fachinformatikerin gemacht und habe dann da ein paar Leute kennengelernt, die auch so, ja, richtige Nerds waren, wo man sich dann richtig connected hat. Und der eine hat DSA zu dem Zeitpunkt gespielt und hatte dann gesagt, ey Leute, na, wir verstehen uns ja alle so gut, wir sind auch ab und zu mal essen gegangen, habt ihr nicht auch mal Bock, Pen and Paper zu spielen? Der hat uns damals ganz stark von DSA abgeraten, deswegen war das erste, was wir gespielt haben, Cthulhu, also Call of Cthulhu, mhm. Und haben dann nachher erst Aborea gespielt. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so.
Aborea sagt mir noch nichts, nee.
Das ist ein deutsches, kleines Fantasy-Ding, das ist auch nur so eine Box, nicht sonderlich viele Regeln, aber das ist super zum Einstieg. Ich habe mir das tatsächlich jetzt auch nochmal gebraucht gekauft, weil ich hatte es nie selber da, um das mit den Kindern zu spielen. Ja. Aber das ist ganz, ist relativ einfach auch zu verstehen. Hat dafür halt nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Da haben wir ein bisschen gespielt, jetzt auch nicht ewig lange, und dann sind wir auf Pathfinder gewechselt. Das war zu dem Zeitpunkt kostenlos, wir waren ja auch alle Azubis und so weiter und haben dann ganz, ganz lange Pathfinder, die erste Edition, gespielt, bevor wir überhaupt in D&D reingekommen sind. Ja, und letztens, ich weiß nicht warum, das ist bei mir so, ich sammle Hobbys. Also neben Pen and Paper, mein zweites Hobby ist Hobby sammeln und dann
aus irgendeinem Grund dachte ich,
genau, und aus irgendeinem Grund dachte ich, ja, mach's jetzt mal Videos. Und im Moment habe ich zumindest super Spaß dran, auch an diesem Schneiden und da Effekte rein zu bearbeiten und dann auch mal Videos zu gucken, was machen andere so an Bearbeitungen und so weiter. Und so auf diese Spielleiter-Tipps und so kam ich, weil wir sind jetzt, hier in Koblenz hat relativ neu so einen Spieleladen aufgemacht vor zwei Jahren. Super Jungs, toller Laden, da kann man dann auch mal viele Systeme ausprobieren. Das habe ich nämlich vorher, bevor der Laden aufgemacht hat, noch nicht so in dieser Intensität gemacht. Also ich habe sehr lange nur Pathfinder und D&D und Call of Cthulhu gekannt, also wirklich nur diese großen Systeme. Und da war aber dann auch immer Spielleiterstammtisch und dann gab es so viele Fragen. Da saß immer jemand, der gesagt hat, ach, ich habe das noch nicht so oft gemacht und so weiter. Die Jungs haben da auch dann mal so einen Kaffee organisiert, wo Spielleiter gefragt werden können. Dann dachte ich, eigentlich wäre das doch ganz cool, Videos zu machen und so die Erfahrungen weiterzugeben, die man in den Jahren gemacht hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn es einen Mangel gibt, dann Spielleitermangel. So muss nicht unbedingt so sein, aber es ist ja nun mal so, dass es immer einen Spieler gibt eigentlich pro Runde und der sagt, hey komm, wir spielen mal, lass uns mal spielen. Und er kommt dann nie zum Spielen oder als Spieler mit an den Tisch zu kommen. Und ich finde das klasse. Also gerade diese Öffentlichkeitsarbeit nenne ich das immer so. Ne? Also es ist ja nach außen hin, das Hobby nach außen bringen. So die Leute zeigen oder den Leuten zeigen, ey, da gibt's was und das ist ganz toll. So ähnlich mache ich das ja auch. Ich gehe jetzt ja nächste Woche tatsächlich, also Stand der Aufnahme nächste Woche, ins JUVO und leite da ja für Jugendliche so, ne, das erste Mal. So wie ich das gehört habe, auch nur Mädchen, die erste Runde. Ich bin mal gespannt.
Also ich glaube auch, das ist eine ganz coole Sache. Wir haben ja auch immer einen U20-Tisch, also immer mal wieder bei dem Spieleladen. Das finde ich ganz cool. Und mein Partner tatsächlich, der ist, arbeitet im Hort und macht da eine AG immer mal wieder und spielt Pen and Paper mit den Kindern. Finde ich auch eine mega geile Sache. Kommt wohl auch sehr gut an. Muss man halt natürlich auch immer die Sachen anpassen, dass es jugendfreundlich ist. Aber das ist schon eine coole Sache. Ja. Und das ist auch, die Eltern sind da ja auch oft ganz begeistert, weil die Kinder gerade so in einem bestimmten Alter, die wollen da nur noch am PC sitzen und ich zocke selber total gerne. Aber so, ne, diese eigene Kreativität noch mit reinbringen, ne, auch in der, an Tisch zu sitzen und Kommunikation zu haben, ist, glaube ich, für die Kinder auch nochmal geil. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Zocken, nicht, dass es nachher heißt,
Nein. Ich selber auch sehr gerne.
So, viele Eltern sind, glaube ich, ganz froh, wenn es da zumindest einen guten Mix zwischen gibt. So.
Genau. Ja. Nee, das ist auch meine Intention so ein bisschen, ne? Die Kids von der Mattscheibe halt wegzuholen, ne? Also Handy, Fernseher, PC, was es nicht alles gibt. Wie gesagt, ich habe mit 12 nur vor der PlayStation gehockt. Ne? Da haben wir in 8 Stunden Devil May Cry 3 durchgespielt mit 12 Jahren. Ja, das war also bestes Wetter draußen. Ne?
Ja, also ich war so ein richtiger WoW-Suchti und ich hatte so zwei Seelen in meinem Körper. Damals, also ich komme aus einer Kleinstadt, da gab es nicht so eine Subkultur. Ich habe auch nicht so viele Leute gekannt, die gleichen Hobbys hatten wie ich. Und ich habe dann auch viel so ausgegangen und habe Party gemacht und so weiter. Hatte damals auch noch platinblonde Haare. Und gleichzeitig habe ich aber auch gerne gezockt und dann war das immer so, dass es dann zum Beispiel meine Mädels gefragt haben, ob ich mittwochs irgendwie mit denen weggehe in die Stadt und so. Und mittwochs hatten wir immer Raid. Und ich habe denen das aber nicht gesagt. Und dann habe ich immer behauptet, oh nee, ich habe Kopfschmerzen oder ich muss lernen. Weil ich denen nicht sagen wollte, dass ich mittwochs immer raiden gehen
muss. Das ist wirklich, das ist grandios. Ich kann das voll nachfühlen, absolut. Ich habe damals WoW auf dem P-Server gespielt, also den einen oder anderen, der wird es wahrscheinlich kennen, Frostmo-Server. Und da habe ich lange gespielt, da war ich noch in der Ausbildung und irgendwann bin ich dann rüber gewechselt auf die normalen Server so und mit, ich muss jetzt überlegen, Kataklysm. Da ich aber relativ früh schon im Schichtdienst war, ist das mit dem Raiden nie was geworden. Also ich war nie so ein Hardcore-Raider oder so. Also wir sind dann eher, also auch später, immer so diese Dungeons halt gelaufen, Instanzen und Mythisch Plus und so. Aber ja, fernab von Rollenspiel, also ist auch ein Rollenspiel, aber nicht das, was wir eigentlich besprechen wollten. Du hast gerade gesagt, du bist mit Aburea angefangen. Kannst du mal für den einen oder anderen mal ein bisschen erklären? Oder ist das schon alles verschwommen? Oder was das für ein System ist?
Also High Fantasy, ich kann ja nicht mehr sagen, welche Würfel man benutzt hat. Ich glaube, es war ein W100-System, aber ich kann es dir nicht 100% sagen. Weil das ist wirklich sehr, sehr verschwommen. Und ich weiß aber, dass es wesentlich weniger Klassen und Spezien gab als zum Beispiel bei Pathfinder. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum wir dann relativ schnell gewechselt sind. Weil es war zwar super easy zu verstehen, aber man hatte nicht so viel Auswahl. Ist natürlich dann immer die Sache, was will man. Ich glaube, das wäre super für Leute, die so einen Rollenspiel-Aspekt hatten. Das hatte meine Gruppe damals in der Form noch nicht. So richtiges Rollenspiel habe ich dann auch, also nichts gegen die Gruppe, das waren auch ganz tolle Menschen. Und aber da waren auch viele Leute dabei, die auch auf diese Mathe-Sachen und sowas stehen und auf das Optimieren und so. Habe ich persönlich auch gar kein Problem mit. Ich habe jetzt so, aber mittlerweile so meine Leute, die dieses perfekte Rollenspiel für mich haben. Und ich bin so ein guter Mix aus allem, glaube ich. Also ich selber, ich liebe es auch, mich da einzulesen mittlerweile. Das hat sich aber auch erst entwickelt in den Jahren. Und ich finde es auch cool, coole Kombinationen zu finden und so weiter. Ich kann das also nachvollziehen. Aber ich liebe halt auch Rollenspiel. Aber für, ja. Ich habe auch so ein paar Leute in Gruppen, da habe ich das Gefühl, die hassen Regeln. Die hassen Regeln komplett, die wollen die nicht lesen, die haben sich keine Lust damit zu beschäftigen. Für die D&D, was im Moment noch immer unser Hauptsystem ist, ist viel zu komplex, viel zu viel. Und für so Leute könnte ich mir vorstellen, dass Aborea da auch eigentlich ganz geil ist, weil es halt ne, kompakter ist. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das wird wahrscheinlich natürlich nicht mehr weiterentwickelt. Ich habe zumindest nie was mitgekriegt, dass da nochmal was zu rauskam. Aber es gibt ja noch mehr Systeme, die da so ein bisschen flacher sind, was die Regeln angeht und einfacher. Genau.
Also ich bin auf der Internetseite gerade tatsächlich und es sieht alles noch sehr aktuell aus. Und die Seite, auf der ich da gerade bin, sieht auch so aus, als wenn das noch weitergeht bei Aborea. Also ich kann mir vorstellen, so wenn ich das so höre, dass das so ein gutes System ist, um für Einsteiger so ein bisschen reinzubringen, die mit Rollenspielen noch nichts zu tun hatten, sie aber nicht überladen wollen mit, du sagst es ja selber, D&D-Sachen, wo zig Sachen auf einen zukommen können. Ich habe das ja schon oft in den Folgen gesagt, dass D&D für mich nicht das geeigneste Einsteigersystem ist, weil es gibt auch andere TikToker, die machen denselben Content wie du, die erklären D&D, die geben Spielleiter-Tipps, die geben Spielertipps. Und es ist, gibt dann halt auch eben welche, die sagen, wenn du den und den aus der und der Serie spielen möchtest, dann musst du den und den Charakter spielen. Und dann denke ich mir, gut, aus welchem Subbuch kommt das jetzt wieder? So, weil D&D ist ja riesig. Und wenn du nur bei dem Standardregelwerk bleibst, dann hast du halt auch nur eine gewisse Anzahl an Sachen, die du spielen kannst. Na, und dann kommt aber halt noch eben so und so viel dazu, dass es vielleicht ein Einsteiger komplett überfordert. Kann natürlich auch gut gehen und sagen, der weiß ganz genau, was er spielen möchte. Und dann klappt das auch. Ne? Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das echt überfordert manchmal.
Also für mich ist es auch, also ich fand es damals sehr überfordernd, sowohl Pathfinder, also von Aborea dann zu Pathfinder zu wechseln, als auch bei D&D. Und dazu kommt ja jetzt noch, was wir damals noch konnten, als wir angefangen haben mit D&D, ist, dass man auf D&D Beyond auch einzelne Subclasses, Spezien und so kaufen konnte für, ich glaube, 99 Cent oder sowas. Und das haben die abgeschafft. Und das ist natürlich dann auch eine finanzielle Sache immer, wenn du jetzt nicht einen Spielleiter hast, der das schon seit Jahren spielt, wie ich, der fünf, also ich habe gefühlt fast alles und wenn nicht, hat irgendwer, mit dem ich in irgendeiner Kampagne sitze, das Buch. Ich habe mit D&D Beyond wenig Inhalt, wo ich nicht drauf zugreifen kann. Aber wenn man neu ist, man möchte irgendwas spielen, Bestimmtes und man weiß, es geht eigentlich und man muss sich dann so ein komplettes Buch dazu kaufen. Und es gibt ja auch bei D&D leider keinen Schnellstarter, keinen kostenlosen. Und auch die Einsteigerbox, die soll ja cool sein und ich finde die auch cool aufgebaut. Ich habe die mir jetzt noch nicht geholt, weil ich die ganze Zeit auf die Deutsche gewartet habe. Die ist jetzt raus und ich werde die mir demnächst aber wahrscheinlich trotzdem für die Kinder holen. Deswegen habe ich auch auf die Deutsche gewartet. Englisch ist für mich kein Problem, aber mit den Kindern ist natürlich immer blöd. Aber ne, die kostet ja auch 50 oder 60 Euro.
Ja, klar.
Ich finde, D&D hat einmal durch diesen finanziellen Aspekt und dadurch, dass es so viel ist ein geiles System. Ich hasse auch D&D nicht. Es gibt ja auch Leute in der Community, die sagen, D&D ist das Schlimmste und warum spielt man das? Ich spiele es gerne. Aber für Einsteiger würde ich tatsächlich eher sowas wie Aborea empfehlen. Oder irgendwas, wo man mal einen kostenlosen Schnellstarter ausprobieren kann.
Ja. Nee, also ich bin da ganz deiner Meinung. Ich habe D&D selber schon gespielt, nicht lange. Auch das war nur eine Session bei Alessandro. Es war in seiner Online-Kampagne, war ganz fantastisch, hat mega Spaß gemacht. Und ich finde das System an sich auch geil. Also es macht Spaß, es ist schnell, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr als, ich sag jetzt mal Haudegen das seht. Weil es gibt nur einen Würfelwurf, es gibt eine Probe, bumm. Fertig. Geschafft oder nicht geschafft. Du weißt sofort, okay. Das Problem, was ich bei DSA habe, ist halt, ich weiß nicht, hast du DSA schon mal gespielt? Mit Sicherheit.
Nee, ich habe es tatsächlich noch nie gespielt, weil mir damals von diesem einen Freund, der das schon gespielt hat, wurde mir so Angst vor diesem System gemacht, dass ich mich nie getraut habe. Ich Guck jetzt immer, wenn im Spieleladen, wir haben alle 2 Wochen samstags das Rollenspieltreff. Ich habe aber auch einen Sohn, das heißt, ich muss immer gucken, wie ich das organisiere. Aber wenn ich da DSA sehe, gucke ich immer, kriege ich es irgendwie organisiert, dass ich da hingehe. Aber es wird nicht so oft angeboten, leider. Ich würde es
Ja.
wirklich gerne mal ausprobieren.
Mach
Ja.
es auf jeden Fall, weil, also ganz kurz vorweg, warum er wahrscheinlich davon abgeraten hat, ist das System an sich, weil diese Würfelwürfe, du musst ja immer, wenn du irgendeinen Fertigkeitswurf machen willst, laufen, sprinten, schwimmen, klettern, Magiekunde, bla bla bla, musst du immer 3 Würfelproben machen. Also da wird quasi alle Attribute, die das irgendwie umfassen könnte, werden abgefragt. Das macht natürlich in der Wahrscheinlichkeitstabelle mehr Sinn, aber es bremst unheimlich aus in der Geschichte. Und viele von uns wollen halt Geschichte erleben, Geschichten schreiben. Das ist eigentlich unser aller Fokus. Ich habe mir angewöhnt als Spielleiter, wenn ich jetzt das nächste Mal DSA leite und das wird kommen, dass ich sage, okay, also das machen die anderen beiden Spielleiter auch bei uns am Tisch. Ja, es wird nur noch das ausgewürfelt, was auch wirklich wichtig ist. Bei einer Verfolgungsjagd, wenn du durch die Stadt hetzt, hinter dir die Wachen, dann läufst du auf eine Mauer zu, würfel mal auf Klettern. Müsstest du nicht machen, wenn du nicht verfolgt wirst. Ne? Da kommt es halt wirklich nur auf die Situation drauf an. Macht es Sinn oder macht es eben nicht Sinn? Und ich finde, das haben wir bei uns in der Gruppe auf jeden Fall gut gelöst, dass halt wirklich nur Sachen ausgewürfelt werden, wo es Sinn macht, wo wirklich, ich sage jetzt nicht unbedingt, dass der Leben des Charakters davon abhängt, aber halt eben auch Vertrauen einem anderen NPC gegenüber oder, ne? Also da kommt ja ganz viel zusammen. Aber wichtige Würfelwürfe werden ausgewürfelt und wichtige nicht. Das ist kurz gesagt. Ja.
Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich versuche immer mehr reinzubringen, auch bei D&D. Und ja, D&D ist, glaube ich, so im Alltag oder so im normalen Storytelling ist es auch schnell. Die Kämpfe sind für mich immer noch ein Störfaktor. Und das liegt an 2 Sachen. Das liegt einmal daran, dass du irgendwann unfassbar viel kannst. Das heißt, die Leute lesen oft unfassbar lange und überlegen, was sie tun sollen.
Oh, das hasse ich wie die Pest.
Ja, und
Sorry.
das ist auch wirklich, und dann zweitens ist es auch irgendwie, also Kämpfe in D&D fühlen sich für mich noch nicht, und es gibt da immer wieder Spielleiter, die mir zeigen, dass wenn man da kreativ ist und wenn man Kämpfe auch liebt, da noch geile Sachen bauen kann, aber Kämpfe fühlen sich für mich selten episch an, und ich will, dass sich meine Kämpfe eigentlich eher episch anfühlen. Und aktuell spiele ich am liebsten deshalb Daggerheart, weil da fühlen sich meine Kämpfe epischer an, auch weil ich diese Team-Möglichkeiten habe. Ich kann viel mehr als Team interagieren, als ich das bei D&D kann. Ist aber so mein aktuelles Ding. Es kann auch einfach der Hype des Neuen sein. Das sage ich immer wieder. Es ist ja bei Systemen auch oft so, wenn man dann ein System lange spielt, dann fallen einem die Schwächen natürlich eher auf. Wenn man dann was Neues spielt, dann hypt man das mehr. Gibt halt ein paar Sachen, die ich da sehr, sehr cool finde an Daggerheart.
Absolut, ich bin da auch ganz bei dir, was die Kämpfe angeht. Ich habe das bei mir tatsächlich am Tisch so geregelt. Also wenn bei uns Kämpfe stattfinden, was selten vorkommt, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil es einfach, also wie du es schon sagst, so ein bisschen Störfaktor ist. Aber wenn wir so einen Kampf haben, dann ist es für mich als Spielleiter ziemlich, es ist natürlich einfach zu sagen, komm, so überlegt euch vorher, was passieren soll oder was ihr machen möchtet. Ihr habt dafür eine Runde Zeit, ne? Und nicht dann da sitzen und was mache ich denn jetzt? Warte mal, der steht da, der steht da. Nein, überleg dir vorher, nachdem du angegriffen hast, was du in der nächsten Runde ungefähr machen möchtest, damit du schnell agieren kannst. Weil, und das ist ja eigentlich was, was natürlich nicht so präsent ist, es passiert ja eigentlich alles gleichzeitig. Ne? Natürlich ist das, du bist jetzt dran, dann ist der dran, dann ist der nächste dran, dann ist ein NPC dran, dann ist noch ein NPC dran. Das ist, so ist das natürlich. Aber eigentlich passiert ja alles gleichzeitig. Und ja, das habe ich versucht, bei uns so ein bisschen mit reinzubringen. Mach, was du möchtest, nur entscheide dich schnell.
DSA arbeitet da auch mit Initiative, oder?
DSA arbeitet da unter anderem auch mit Initiative, ja. Das haben wir anfangs nicht gemacht, weil, anfangs, das war vor 10 Jahren, da haben wir noch nicht mit Initiative gespielt. Mittlerweile spielen wir mit Initiative, ja.
Ja, das ist halt, also mein Problem bei der Initiative ist auch, natürlich, man macht alles gleichzeitig. Das heißt aber theoretisch auch, selbst wenn ich jetzt nicht als erstes eine Initiative ist, ich könnte ja eigentlich den Fighter, wenn ich jetzt irgendeinen Buff habe, der an mir vorbeirennt, antatschen, während er an mir vorbeirennt und meinen Buff auf ihn zaubern. Und das kann ich halt den D&D eigentlich nicht. Dann sagen mir immer wieder Leute, ja, dann Homebrew das doch, dass man Initiativen tauschen kann oder sonst was. Aber meiner Meinung nach macht das dann auch wieder das System kaputt, weil du hast super viele Feats, Klassen, Spezien und so weiter, die extra Fähigkeiten um und mit der Initiative haben, dass ich damit ja denen ihre Special-Fähigkeiten kaputt mache. Und dann muss ich mir für die auch einen Ersatz wieder ausdenken, warum und wie und wo die dann ihre, ne, das bekommen. Also als Beispiel der Assassine, ne, der kann super viel Schaden machen, wenn er als erstes angreift. Und dadurch hat er auch einen Bonus auf die Initiative. Aber es ist ja eine super geile Fähigkeit, wenn ich jetzt sage, wir dürfen die Initiative machen, wie wir wollen, lassen die natürlich immer den Assassinen komplett nach vorne, egal was er jetzt gewürfelt hat.
Ja. Also ich habe ein Beispiel, das war bei einer Kampagne, die lief, glaube ich, auch 2 Jahre oder so. Und wir hatten schon wirklich mächtige Artefakte dabei, so. Also wir haben mit dem DSA-System gespielt, aber auf einer anderen Welt, so. Also eine eigen ausgedachte Welt von einem Kollegen. Und der hat das halt wirklich zugelassen, wenn jetzt zum Beispiel, so wie du jetzt gerade sagst, der läuft jetzt an mir vorbei, ich pack den an, ich gebe den Spell. Dann hat er das tatsächlich bei uns durchgehen lassen. So, ich habe jetzt angegriffen, dann hat der andere gesagt, warte mal, ich habe da doch noch diesen Zauber oder dieses Artefakt, das möchte ich jetzt auf ihn wirken. Dann hat er das auch getan, ohne irgendwelche Konsequenzen. Also es war dann schon so, dass das im laufenden Kampf halt einfach möglich war. Und das hat sich noch ein bisschen noch lebendiger angefühlt, tatsächlich. Er durfte danach aber auch noch angreifen. Also diese Spell-Casten und so war immer so eine Art Hintergrundfunktion, nicht als Aktionsrunde. Und das fand ich total cool.
Ja, da muss, also ja, ist auf jeden Fall auch eine gute Idee.
Ja.
Ja.
Also so das Angriffsschaden auswürfeln ist eine Aktionsrunde. Und wenn ich die Möglichkeit habe, jemanden zu buffen, dann ist das halt eben nur eine halbe Aktionsrunde oder halt eben gar keine Aktionsrunde. Das machst du dann einfach, weil du die Möglichkeit siehst als Spieler. Und das ist ja auch eigentlich, finde ich, sollte man den Spieler auch dafür belohnen, wenn er diesen Einfall hatte, dann, ey, das ist doch, oft denkst du ja gar nicht dran. Du denkst als Spielleiter ja noch nicht mal daran.
Ja. Ja, insgesamt, wenn die irgendwie auch drüber nachdenken, zusammenzuarbeiten, sind wir ganz ehrlich, egal welche, ich weiß nicht, ob du hier Vox Machina oder Mighty Nein geschaut hast oder ob man diese Ausschnitte von Critical Role mal geguckt hat. Ich gucke selber tatsächlich kein Critical Role dafür, das schaffe ich zeitlich einfach nicht, dafür kommt das zu regelmäßig raus, da mir jede Folge anzuschauen. Aber ich schaue mir total gerne mal die Ausschnitte an und ich habe die Serien dazu geschaut. Und die Momente, wo die Charaktere zusammenarbeiten oder wo die irgendein magisches Item wieder rausholen, was sie mal am Anfang der Kampagne bekommen haben und jetzt in dem Moment so kreativ nutzen, das sind ja einfach die besten Momente. Und das, finde ich, fehlt manchmal gerade bei diesen initiativbasierten Kampfsystemen, dieses Zusammenarbeiten, sich auch zu überlegen, wie kann man cool zusammenarbeiten, wie kann man, weil man verliert oft ja irgendwas. Also wenn ich die eine Ready-Action mache, dann kann ich da nur meine Aktion machen, kann ich meine Bonusaktion mit dieser Ready-Action machen. Das heißt, man muss dann auch gucken, kann ich das überhaupt machen, was ich jetzt hier zusammen machen will? Und dieses Abstimmen, das ist, ja, kann ich einfach sagen, ich schmeiß jetzt den kleinen Frosch, der ein Schurke ist, weil ich ein Riese bin, und schmeiß den einfach. Und das, ja, deswegen, das mag ich halt in Deckerhard gerade, zumindest aktuell. Das ist bestimmt auch irgendwo abgeguckt. Die haben sich ja bei vielen Systemen inspirieren lassen. Steht ja auch vorne ein Riesenabschnitt drin. Gibt also bestimmt auch viele andere Systeme, die sowas mitbringen. Dieses Tag-Team, wo du dann zusammen angreifst und dann dürfen beide den Schaden auswürfeln und beide einen Angriffswurf machen. Das ist eine coole Sache. Ja, kostet dich auch was in Hoffnung. Das heißt, du kannst das auch nicht immer und dauernd machen und so weiter. Aber das fördert halt so diese epischen Momente. Die machen mir viel mehr Spaß als dieses Draufgekloppe. Ja, ich finde halt, wie gesagt, Kämpfe fühlen sich oft nicht so gut an. Und auch ein Grund, warum ich gerne mit Kindern spiele, die kommen gar nicht auf die Idee, alles und jeden umkloppen zu wollen. Also ich liebe meine Spieler, aber die kommen in irgendeine Welt und es ist so häufig so, dass du gibst denen, keine Ahnung, zum Beispiel Banditen, anstatt zu überlegen, denen aus dem Weg zu gehen, die zurückzuberauben, ne, an denen vorbeizuschleichen, irgendetwas. Es wird Frontalangriff, hau drauf gemacht. Und das bei super vielen Gruppen, die ich bis jetzt geleitet habe. Da ist vielleicht auch die das System so ein bisschen, wenn du sagst, ihr in DSA kämpft da gar nicht so viel. Na, ich wünschte, das würde sich mehr anfühlen nach, ich vermeide vielleicht auch mal Kämpfe, wie in Call of Cthulhu. Da vermeidet man ja Kämpfe potenziell immer.
Weißt du, so von Spielleiter zu Spielleiter, versuch mal, wenn die wieder mal auf so einen Kampf zugehen und du weißt ja schon, wie deine Spieler ticken, die kloppen den um oder die kloppen die Bande um oder, dann versuch doch mal so ein bisschen sowas Nachträgliches einzubauen. Die kloppen die jetzt um, aber dafür kriegen die das dann irgendwie im Nachhinein mit, dass die Familie kein Brot mehr hat und deswegen leiden die oder hungern die jetzt und die Kinder, die da sind, so ein bisschen nachträglich noch was ins Gewissen zu reden, weißt du?
Ja, ich habe das tatsächlich auch schon mal eingebaut bei einer Gruppe, die ich aber auch regelmäßig... die haben so ein bisschen, die kämpfen seitdem so ein bisschen mit schlechtem Gewissen darum. Spiele ich halt auch regelmäßig, aber es gibt, also dadurch, dass ich halt auch ab und zu im Laden leite und so weiter, sind natürlich auch immer, man hat dann immer wieder mal neue Leute am Tisch sitzen. Und da finde ich es auch tatsächlich am schwierigsten, für Abenteuer zu schreiben, weil bei meinen Spielern weiß ich, was die mögen und was die nicht mögen. Und wenn man so eine Gruppe reingeworfen wird, ich finde, das ist Rollenspiel oder Pen and Paper, das ist so ein breites Hobby. Du kannst...
Ja, absolut.
Ich habe Spieler, die sitzen 3 Sessions in der Taverne und unterhalten sich da mit jedem Gast und wollen über jedem die Lebensgeschichte rausfinden. Und ich habe auch schon Spieler gehabt, die haben überhaupt gar kein Interesse, mit irgendwem zu reden. Die wollen einfach ein Dungeon-Crawling betreiben. Ja. Da muss man halt immer gucken, wie man da zusammenkommt.
Ich habe jetzt so ein oder mehrere One-Shots geschrieben für Dieseldrachen. Ich weiß nicht, kennst du das System?
Ich habe es schon mal gehört, dass es das gibt, aber ich habe es noch nicht gespielt.
Okay, also kurz gesagt, es ist unsere Welt, ganz einfach gesagt, unsere Welt mit Fantasy-Elementen vollgepumpt und total cool. So Steampunk Fantasy, das ist richtig cool gemacht. Und das, was ich eigentlich auch total cool finde, ist, dass dieser, ich sag jetzt mal, klassische Ork, der, ich hau da jetzt voll ein drauf und ich will da jetzt rein, der kann halt auch ein total smarter Drogenbaron sein. Ne? Also, und das macht, das finde ich total cool, also die kompletten Gegensätze. Und da habe ich tatsächlich bis jetzt 2 Abenteuer fertig geschrieben. Das sind One-Shots, ist aber eine zusammenhängende Geschichte. Und das erste Abenteuer ist Museumsraub. So, das ist ein Kammerspiel, die haben ein Gebäude, die haben mehrere Etagen, die haben mehrere Artefakte und Gegenstände, die sich angucken können. Und es gibt halt eben Zufallsbegegnungen. Punkt. Mehr ist das nicht. da kann ich 2-2,5 Stunden drin spielen. Und das ist so ein richtig schönes Einsteigerabenteuer auch, weil du hast alles dabei. Du kannst kämpfen, du kannst die überzeugen, du hast so ein bisschen dieses, ich schau mal nach, ob ich da irgendwo was finde. Du hast von allem so ein bisschen was dabei und das ist, finde ich, also ich habe es jetzt vor kurzem erst wieder gespielt mit den Verantwortlichen fürs UFO, weil die natürlich auch gucken wollten, okay, was ist das eigentlich? Also die kannten das natürlich schon alle so durch Stranger Things und Rollenspiel und bla. Und die haben alle gesagt, also es war eine Dame dabei, die hat von Anfang an gesagt, na, weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Ich bin skeptisch, sehr skeptisch. Hat sie offen mit mir kommuniziert. Ich sage, ist gar kein Problem. Ich sage, am Ende der Runde gucken wir mal, wie du dazu stehst. Und sie hat dann gesagt, ey, das hat mir richtig Spaß gemacht. Geil, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal mitspielen kann. Das war richtig cool. Und das hat mir auch als Spielleiter gezeigt, okay, du hast deinen Job richtig gemacht. Absolut richtig gemacht.
Mhm.
So eine, ja, eine, die, das war fantastisch.
Das ist halt auch, ja, wie gesagt, so ein breites Hobby. Und wenn du den richtigen Tisch hast, dann, also für dich, ne, ich will da auch überhaupt niemanden, wie gesagt, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich mag ja auch dieses Min-Maxen, ne, also ich würde jetzt nicht nur einen Drachengeborenen spielen, weil der jetzt zu meiner Klasse gut passt und ich da super effizient mit bin. Das persönlich nicht. Aber ich schaue schon ein bisschen und rechne mir das so ein bisschen durch, welcher Zauber macht Sinn, welcher Zauber macht keinen Sinn für meinen Charakter und so weiter. Und schaue da schon nicht nur narrativ, was führt. Also ich würde jetzt nicht nur Eiszauber wählen, weil aus der Kälte komme, weil ich ja schon weiß, okay, es gibt bestimmt auch mal Gegner, die haben Kälteresistenz beispielsweise. Mhm. Und mir macht das schon auch Spaß, so zu gucken, okay, welche Zauber sind wie stark und wie kann ich mit bestimmten Feats und Optionen und so weiter meinen Charakter noch optimieren. Das mache ich schon und das macht mir auch zu einem gewissen Teil Spaß. Es gibt aber ja Leute, die mögen nur das und es gibt aber auch Leute, die lieben halt, wie gesagt, dieses Rollenspiel so sehr. Und wenn du aber jetzt natürlich dann die falschen Leute zusammensetzt, die einen, die so Hardcore-Roleplayer sind und mit den Regeln gar nichts zu tun haben wollen und die vielleicht auch auf Romancing stehen, das ist ja immer ein Riesending. Es gibt ja die Leute, die finden das super. Ich romance mittlerweile auch ganz gerne. Ich habe das früher total cringe gefunden, vor allem finde ich es bis heute noch immer komisch, wenn der andere Spieler ein Mann ist. Wenn der andere Spieler eine Frau ist, komme ich da leichter rein. Aber es gibt auch Leute, die wollen das ja überhaupt nicht. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Aber ja, macht dann keinen Sinn, die zusammenzusetzen. So. Ja.
Ja, klar, absolut. Absolut. Man muss auch so ein bisschen, ja, das ist so dieses auch dieses Feingefühl vom Spielleiter, wie weit lässt du es zu, ne? Also, wie gesagt, wenn man seine Pappenheimer irgendwann kennt, dann weißt du ja, wie du spielen oder leiten musst.
Ja.
Ja. Okay, du hast gerade anfangs, du hast ja schon gesagt, ohne dass ich diese Frage gestellt habe, was ich total fantastisch finde, du hast Cthulhu gespielt, du hast Aburea gespielt als erstes System und ja, Pathfinder und jetzt D&D.
Mhm.
Und Daggerhard. Das sind jetzt so fünf Systeme, die du jetzt so bist, die du jetzt genannt hast, die du so gespielt hast. Hast du da noch mehr auf dem Zettel oder war es das? Hast du noch mehr gespielt?
Also ich hab jetzt ausprobiert letztens Candle Obscura, das habe ich aber geleitet. Genauso habe ich mal Trostil ausprobiert, das auch relativ neu, glaube ich. Ist ja auch so ein Kickstarter-Ding von MCDM. Das hat mir jetzt einen Arbeitskollege hatte das für uns geleitet. Pathfinder 2 habe ich auch noch gespielt. Starport mit den Kindern wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen, ist auch extra für Kinder ausgelegt.
Ah, geil, cool.
Mhm. Das ist auch super cool, hat auch super viel Spaß gemacht. Ansonsten bin ich relativ, ist es relativ wenig. Irgendeinen Quickstarter habe ich vergessen, aber komme ich jetzt gerade nicht drauf, den wir noch gemacht haben. Ich habe lange gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Systeme gibt. Ich war aber auch früher zum Beispiel nie auf einer Con. Ich wusste nicht, dass es so für Rollenspieler so Conventions gibt. Ich wusste halt, die Spiel gibt's, wo man dann Spiele kaufen kann. Und ich hätte mich immer eher so auf Brettspielmessen dann bewegt. Mir sind das aber oft zu viele Leute. Also wenn ihr mich irgendwann mal irgendwo trifft und so, na, ich bin nicht unfreundlich, ich bin, kann manchmal sein, dass ich so total überreizt bin. Sowas wie die Spiel könnte ich nicht und auch nicht Dokumi oder so, sind mir einfach viel zu viele Leute. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Aber ich gehe total gerne in Bonn auf die Feencon, das ist perfekte Größe. Aber ich wusste früher gar nicht, dass es sowas gibt. Und auf der Feencon habe ich dann ganz viele Sachen gesehen. Vasen will ich unbedingt ausprobieren, habe ich mich schon eingelesen drin. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Ja.
Kannst du...
Swords of Wizardy habe ich noch gespielt, aber das ist eigentlich ja auch nur D&D.
Okay, kannst du mir, nee, alles gut, weil Candela Obscura steht bei mir auch ganz weit oben auf der Liste und ich weiß, dass das halt eben, ich habe das vielleicht auch so reininterpretiert, es fängt da an, wo Cthulhu aufhört und soll noch stranger sein, so, stimmt das?
Also im Endeffekt bei Call of Cthulhu kannst du ja auch eine komplett normale Person sein und genau. Call of Cthulhu ist ja meistens in den 1920ern. Candela Obscura, das Hauptsetting ist eine eigene Welt, das ist nicht unsere Welt, die ist angelehnt an
Industrialisierung.
Industrialisierung, Entschuldigung.
Schwieriges Wort. Es ist für die Leute da draußen, es ist 10:15, wir sind beide lange wach.
Ja, genau. Daran ist es angelehnt, also die haben gerade erst heute geht gar nicht mehr mit reden. Ihr wisst, was ich meine. Strom. Die haben gerade erst Strom gekriegt. So, okay. Und dadurch haben die so einen Krieg auch gewonnen, dieser Ort, wo dann das Hauptsetting ist, zumindest in dem Schnellstarter. Ich habe bis jetzt nur den Schnellstarter gespielt.
Okay. Und ja, den habe ich mir auch schon runtergeladen, tatsächlich.
Ja, ich habe den mir jetzt beim Gratis-Rollenspieltag tatsächlich so ausgedruckt geholt. Sehr, sehr hübsch gemacht. Genau. Und was ich ganz cool daran finde, ist, du hast Wunden und Narben. Wenn du ohnmächtig wirst, kriegst du eine Narbe. Und wenn du eine Narbe hast, musst du deine Attribute verändern, nicht verschlechtern, sondern verändern. Also du kannst dann zum Beispiel sowas sagen wie, ich hinke jetzt. Und deswegen ist meine Bewegung schlechter, aber dafür bin ich jetzt aufmerksamer und habe dann in diesem Attribut mehr. Weil ich wurde ja angegriffen von einem Monster und ich bin jetzt einfach vorsichtigerer Typ vom Ganzen.
Ich möchte noch mal ganz kurz was aufgreifen, weil du gerade sagtest, bei Cthulhu spielt man ja eine normale Person im ganz normalen Alltag und man stolpert quasi so ein bisschen in die Geschichte rein. Ja. Bei Candela Obscura spielt man eine Art Agenten, die beauftragt werden, übernatürliche Sachen aufzuspüren und zu bearbeiten. So, das habe ich zumindest gelesen. Genau. So.
Ja, genau,
so ist es. Steht im Schnellstarter. Ja. Damit wir den anfangen sollen. Jetzt kannst du das.
Sorry.
Alles gut. Nur, dass die Leute nochmal abgeholt werden. Okay. Dann, das ist ja mega stark. Das ist ja so. Das ist ja mega cool. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf.
Also das finde ich super, super cool. Das Konzept hat mir gut gefallen. Ansonsten weiß ich noch nicht, wie gut ich es finde, ehrlicherweise. Wir haben von dem Schnellstarter die ersten zwei Kapitel sozusagen gemacht. Den Schnellstarter ist jetzt wieder so, ich bewerte ganz, ganz schnell statt, ich gucke mir die ganz gerne an. Nichts für Einsteiger-DMs. Bei Call of Cthulhu, der Schnellstarter, der ist halt wirklich ein lineares Abenteuer. Du kriegst als Spielleiter total viele Tipps. Du kriegst auch gesagt, lass die Spieler hier das machen, lass die Spieler hier das machen, lass die Spieler hier das machen. Das ist bei Daggerheart auch ähnlich. Bei dem Schnellstarter finde ich, also es ist alles sehr vage und du brauchst schon diese Kreativität und wenn du das noch nie gemacht hast, glaube ich, ist das schwierig erstmal, weil man ist nervös. Okay. Mein erster One-Shot ist komplett in die Hose gegangen. Okay, von daher kann ich das nachvollziehen. Also nicht bei Candela Obscura, sondern insgesamt. Ja. Aber so fand ich den cool. Muss halt ein bisschen Kreativität mitbringen, weil es alles sehr vage. Es wird nur so angedeutet, cool, was die Leute wissen und dann macht man den Rest selber.
geil.
Ja, und Kampf hatten wir aber jetzt dafür noch nicht so viel. Also zum Kampf kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, ob sich das
reicht mir völlig. Ja. Allein, dass du gesagt hast, dass du die Attribute veränderst, hat mich noch mehr gecatcht, dieses System irgendwann zu holen. Ich habe aber momentan so viel, was ich gerade, ich lese gerade, kannst es gerade nicht sehen, ich habe da in diesem Schrank ein Regal, da sind nur Avatar-Sachen drin, Avatar-Elemente, so. Und also ich habe die Magic-Karten habe ich jetzt, ich habe jetzt die Comics, die Comic-Reihe nach dem Anime habe ich mir jetzt gekauft und dahinter steht noch das Rollenspiel. So, da lese ich mich gerade rein.
Da habe ich auch den Schnellstarter gespielt. Entschuldigung, den hatte ich vergessen. Den Avatar-Schnellstarter.
Ja, ja. Da habe ich jetzt das Rollenspiel, habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt gekriegt und da lese ich mich gerade rein und das ist ja brutal heftig, was da noch alles auf mich zukommt. Also da ist ein ordentlicher Batzen Geschichte, was man noch sich aneignen muss. Nicht unbedingt muss, aber ich auf jeden Fall möchte, weil ich mich brennend für diese Welt auch einfach interessiere. Nee, aber wie gesagt, Candela Obscura steht bei mir auch ganz oben auf der Liste, definitiv. Und das, wie gesagt, hat mir jetzt gerade noch mehr gegeben, dieses System ja, mir zu besorgen.
Hast du denn ein Lieblingssystem aktuell?
Boah, aktuell? Oh, schwierig. Ich schreibe aktuell, ich fange so an. Ich schreibe aktuell für mindestens 3 Systeme Abenteuer. Und da aus den 3, also ich schreibe für DSA schreibe ich gerade, Adventure Island, das ist ja so ein Piratensetting. Und ich habe Ideen für Dieseldrachen, ich habe Ideen für City of Mist. Ich glaube, ich bleibe bei DSA, aber nicht wegen dem System, sondern wegen der Welt.
Das ist auch das, was ich immer höre. Wir sagen immer alle, du musst mal nach Aventurien, weil das so toll ist, also dieses Worldbuilding.
Ja, also die Welt ist irre. Ich habe es ja vorhin gezeigt, bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen. Ich habe mir jetzt von Zeltatio Mortis die Finsterwacht, das ist das Abenteuer, gekauft. Und das werde ich mit meinen Spielern auch spielen. Nur ich wandle das so ein bisschen ab. Also ich habe eine Vorgeschichte für unsere Charaktere geschrieben. Die kommen aus Gareth und sind auf dem Weg zur Finsterwacht. Und da kommt dann so ein One-Shot, Two-Shot, wie auch immer. Und dann gehen sie weiter. Also das ist alles so ein bisschen mit eingearbeitet. Und auch nach der Finsterwacht, wenn das fertig ist, geht's noch weiter. Also, weil, wie gesagt, allein durch diesen aventurischen Boten lebt die Welt ja auch immer weiter. Also es gibt ja immer mehr News, es gibt immer mehr Stuff, es bewegt sich. Und deswegen ist die Welt von Aventurien halt wirklich schön. Ja, kann ich einfach nur so sagen. Du kannst natürlich auch, das ist, wenn du wenn du mit den D&D-Regeln wirklich gut befasst bist, dann, es gibt ja vom Uhrwerk Verlag gerade, ich weiß nicht, ob es jetzt noch im Kickstarter ist oder ob das im Crowdfunding ist, keine Ahnung, aber da gibt es jetzt die Aventurien 5e-Edition. 5e ist ja nicht mehr nur D&D, sondern mittlerweile ja auch ganz, ganz viel anderer Kram. Und die 5e ist jetzt auf Aventurien drauf quasi. Und das finde ich cool für D&D-Spieler, die sagen, ey, wir haben Bock, in Aventurien zu spielen. Wir finden das System scheiße, was ich absolut verstehen kann. Dann finde ich es eine gute Möglichkeit, als D&D-Spieler zu sagen, komm, da machen wir jetzt mal was. Finde ich mega.
Tatsächlich hat ein Bekannter von mir da in den Kickstarter rein investiert und hat auch gesagt, er will da mal was für uns leiten. Also
ja,
das werden
unbedingt.
Wir auch auf jeden Fall mal ausprobieren.
Unbedingt. Also ja, die Welt lebt halt und das ist mega cool. Sie ist schön, sie hat so viel Vielfalt. Ja, einfach fantastisch. Also wie gesagt, es ist, mein erstes Abenteuer war da drin. Die ersten Spielrunden, die erste Kampagne hat genau ein Jahr gedauert. Wir waren auf den Tag genau nach einem Jahr damit durch. Und das war einfach fantastisch, kann man nicht anders sagen. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir einfach nur einen Fiebertraum hatten, weil das Bier schlecht war in der Taverne.
Wie ist das denn mit der Einstiegshürde für neue Spielleiter? Dadurch, dass die Welt so groß ist, hatte ich nämlich da immer so ein bisschen Respekt vor, mich da einzuarbeiten, weil du ja auch diese Welt dann kennen musst als Spielleiter. Und D&D hat natürlich auch eine große Welt, wenn man in Faerûn spielt. Aber D&D ist da, glaube ich, so von dem ganzen System offener, dass du die Welt einfach veränderst. Steht ja auch mehrfach in den Büchern drin, so, ne, wenn dir irgendwas nicht passt am Pantheon oder sonst irgendwas, änder das einfach. Und wie ich das bei DSA verstanden habe, ist das schon sehr gebunden auch an die Lore, das Regelsystem.
Ja, es ist für einen Spielleiter, glaube ich, schwer, also einen Anfängerspielleiter, da reinzufinden, weil sie halt eben so eine krasse Lore hat. Andersrum, man kann, wenn man sich natürlich schlau machen möchte und man möchte wirklich in Aventurien spielen, weil man gehört hat, das ist so toll und so weiter und so fort, es gibt ein riesiges Wikipedia um Aventurien. Also man kann sich über, wenn du sagst, ich möchte jetzt in einer Winterlandschaft spielen, dann googelst du Winterlandschaft Aventurien, da wirst du als erste Hauptstadt Festum finden. Das ist eine der größten Hauptstädte in Aventurien. Die ist halt oben im Norden. Das ist alles mehr so, also hat unser Spielleiter uns das früher erzählt, sehr russisch angelehnt und ist auch völlig okay. Und es ist halt eben eine Winterlandschaft. So, und dann machst du dich darüber schlau und dann schreibst du dir dein Abenteuer und dann geht das auch. Ne? Also du musst nicht wissen, was in Gareth abgeht, weil was weiter im Süden ist. So, das musst du nicht wissen. Das ist völlig egal. Ne? Also wenn du dich auf einen Punkt konzentrierst in Aventurien, dann ist das machbar. Auf jeden Fall.
Ja.
Aber in erster Linie würde ich immer sagen, versuch, wenn du in Aventurien spielen willst, versuch den Spielleiter zu finden, der sich da schon ein bisschen was auskennt. Ja.
Also ja.
Ja,
ich würde das da, wie gesagt, tatsächlich echt gerne mal ausprobieren. Da, auch wenn da mal ein One-Shot oder so angeboten wird hier, werde ich mich da auf jeden Fall anmelden, wenn das zeitlich passt, weil neugierig bin ich da auf jeden Fall drauf, dadurch, dass das wird immer wieder gelobt. Also ich höre es immer wieder, wie viele Leute, also es gibt so zwei Systeme, die höre ich immer wieder, es ist Shadowrun und DSA, weil die Welten so geil sein sollen. Nicht, weil die Systeme so geil sein sollen, das sagen auch bei beiden Systemen die Spieler mir ganz oft, aber die sagen immer, diese Welten sind so cool. Und bei D&D höre ich das tatsächlich relativ selten, dass Leute das Worldbuilding so sehr loben, weil es ja auch relativ flach ist. Wobei, man kann da auch extrem tief rein gehen und dann auch coole Sachen entdecken, aber man muss es halt in keinster Weise und viele ändern das dann auch einfach für sich.
Ja, ja, genau.
Und es ist auch schwieriger, da dran zu kommen. Also früher, ich habe auch einige alte Werke hier rumstehen, war das schon intensiver, dass du Lore mit den Regeln mitbekommen hast und jetzt ist es da schon ein bisschen schwieriger. Die Lore steht halt nicht im Spielleiterhandbuch mit dabei.
Ja, das finde ich so ein bisschen schade an D&D eigentlich, dass da dass es so nebensächlich eigentlich ist, dass die Lore ist ja eigentlich irgendwo schon meiner Meinung nach wichtig und deswegen mag ich Aventurien ja auch so gerne, weil das halt alles fix ist. Ne? Also du hast eine feste Lore, du hast dieses 12-Götter-Glauben, du hast den namenlosen Gott, du hast die Städte, wo das ganze Ökosystem funktioniert und da drinnen kannst du halt eben trotzdem noch Abenteuer schaffen. Also es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert ja, sonst wird es ja nicht, ne, sonst wird es nicht funktionieren. So. Und ja, also ich zum Beispiel habe jetzt das One-Shot, also der Prolog für das nächste Abenteuer in Aventurien jetzt so geschrieben, dass unsere Spieler, der letzte Aufenthaltsort war Gareth, das ist eine große Stadt. Und von da aus wollen sie halt eben zur Finsterwacht. So, das ist halt eben die Intention der Charaktere, den gebe ich denen einfach und auf dem Weg erleben sie halt eben diesen One-Shot noch dazu.
Mhm.
Und das passt, das ist trotzdem stimmig, ne? Weil du gehst ja trotz, also es gibt ja nicht wie in Assassin's Creed oder in den ganzen Rollenspielen diese Schnellreisen. So, das kann man natürlich machen. So, jo, wir waren jetzt in Gerät, ihr seid jetzt ein Jahr gereist, dazwischen ist nichts passiert. Haha, am Arsch die Räuber. Das ist ja langweilig. Ne?
Oh, ich hasse das auch, weil die Leute, du müsstest ja den Charakter dann, mit dem du spielst, irgendwie auch besser kennengelernt haben. Also, du müsstest ja mal, ich mag das überhaupt nicht, ich mag auch keine Timeskips. Auch nicht so, okay, es ist jetzt einfach der nächste Morgen. Ihr hattet Nachmittag, habt euer Abenteuer. Du würdest dich ja eigentlich unterhalten. Ich muss ja auch die Möglichkeit haben, als Spieler die anderen kennenzulernen. Das ist natürlich, ich muss nicht ausspielen, wie jeder in seiner Ecke sitzt und einer liest ein Buch und einer trainiert und so weiter. Aber diese Gespräche zwischendurch, zum Beispiel, um meine Charaktere, meine Kameraden da besser kennenzulernen, die würde ich ja schon immer mal wieder führen. Und das finde ich echt blöd, wenn das übersprungen wird.
Ich habe das jetzt, also ich mache das jetzt bei der aktuellen Kampagne so, ich finde das mega cool. Also kurzum, du darfst gerade so diese Nacht überspringen. Es ist ja ein Piratenabenteuer, es gibt natürlich auch Nächte und Tage auf See, was natürlich, das ist unglaublich schwer, das auszuspielen, weil was willst du auf einem Deck eines Schiffes machen? Du hast nicht viele Möglichkeiten. So, das ist kurzum.
Ich brauche auch nicht ausspielen, wie ich oben im Ausguck sitze und 3 Stunden lang aufs Meer gucke. Genau, ne? Also genau, das sind jetzt Sachen.
Aber jetzt sind sie ja in einer Hafenstadt in Port Morgan und da haben die dann über Tag Informationen angestellt, die haben was herausgefunden. Der eine hat herausgefunden, dass er einen Sohn hat, der andere hat herausgefunden, dass er eine Schwester hat, die beide da auf in Port Morgan leben. So, und dann war Abend, es wurde gesoffen an Deck des Schiffes. Dort liefen auch Frauen rum, die da halt eben leicht bekleidet rumliefen und so weiter und so fort. Und dann frage ich die auch explizit, okay, was möchtet ihr jetzt noch machen? Es ist Abend, ihr könnt euch betrinken, ihr könnt alles tun, ihr seid freie Menschen in dieser Welt, so. Und dann sagt er, ich trinke, glaube ich, noch ein. Und der andere, ja, ich gehe in mein Kränennest da oben. Und ja, der andere sagt, ja, ich gehe nochmal in mein Labor. So, und dann frage ich nochmal, möchtet ihr jetzt noch irgendwas Explizites tun? Denn ansonsten passiert jetzt nicht mehr viel. Dann ist die Nacht vorbei, Punkt.
Ja.
Auf dem Schiff habe ich das anders geregelt. Und jetzt muss Lübby einmal ganz kurz 2 Minuten vorspulen, das ist nämlich einer der Spieler. Auf dem Schiff habe ich eine Liste an Sachen, die passieren zufällig in der Nacht und eine am Tag. Also es passiert immer irgendwas. Das geht auch ein bisschen da einher, weil ich habe einen Wert eingeführt, Aberglaube, weil Piraten sind eigentlich sehr abergläubisch. Und damit versuche ich die dann so ein bisschen zu kitzeln. So, das ist so ein bisschen der Stabilitätswert für Cthulhu, wenn du so willst. Und also es passiert an Schiff, passiert immer irgendwas. Und ich hatte, also die erste Schifffahrt, die ging eigentlich so 5 Tage. Es war fantastisch. Es hat so viel Spaß gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen, weil eigentlich denkt man ja so, weiß ich nicht, was willst du machen auf dem Meer? Ne? So. So, und dann hatte der eine die Idee, es ist jetzt wirklich, ich bin eigentlich nicht dafür, dass man explizit Tier getötet, auch im Rollenspiel nicht, aber ich fand die Idee eigentlich total cool und ja, man macht sowas, man könnte auf diese Idee kommen, Möwen wettschießen.
Ja,
okay. Ne? So, wer holt mit wenig Munition die meisten Möwen vom Himmel? So, und das fand ich eine grandiose Idee und dann hat man auch damit Spielzeit überbrücken können und das ist wirklich, und da muss man auch dazu sagen, die Spieler sind erfahren. Es sind auch Spielleiter dabei, die spielen. Und es ist fantastisch. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, also wir haben auch schon mal eine Session nur zusammen getrunken, unsere Charaktere. Mein Charakter war sehr betrunken. Wir machen immer Stars und Wishes am Ende von der Session. Auch so ein bisschen um zu wissen, was hat den Leuten gefallen und was nicht. Ich habe sehr viele Stars für meinen betrunkenen Charakter bekommen. Also die fanden es einfach sehr, sehr witzig, obwohl ich sehr viel Chaos angerichtet habe, weil ich habe versucht, wirklich, es ist eine junge Erwachsene, und das ist so ein bisschen unsere, wir nennen es immer Teenager-Gruppe, weil die alle so gerade so im Erwachsenwerden-Alter sind, und die hat wirklich sehr viel Unfug gemacht.
Ja, sehr cool. Hört sich witzig an.
Ja. Was, und solche Sessions machen halt auch Spaß, aber es macht nicht jedem Spaß. Ne? Manchen wäre das auch albern.
Ja, das klar. Ist,
ja.
Ich finde es auch wichtig, auszuprobieren. Ne? Absolut. Ja. Ne? Wenn du dann so nach zwei Sessions sagst, ja, nee, ist doch nichts für mich, ist in Ordnung. Du hast es ausprobiert. So, fertig. Ne? Finde ich mega cool. Was ich zusätzlich noch mache in der aktuellen Kampagne, sind Rückblenden. Wir haben jetzt natürlich eine Piratencrew, die ist sehr erfahren, die ist schon mehrere Tage auf dem Meer und hat schon viel gesehen und bla und blub. Also das war da einhergehend, weil einer der Spieler gesagt hat, ey, boah, immer wieder auf Level 1 anfangen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich sag, gut, kriegen wir hin, wir fangen nächstes Mal höher an. Fertig, Punkt. Ne?
Ja.
Aber diesmal habe ich Rückblenden eingebaut, und das sind immer so, dass es immer ein paar Jahre vorher ist, vor den aktuellen Geschehnissen. Und das gibt den Charakteren unglaublich viel Tiefe, weil das sind immer nur Momente, wo A, nicht alle Spieler können, dann baue ich so eine Rückblende ein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt die und die Spieler, dann spielen wir jetzt eine Rückblende, Vergangenheit, 8 Jahre zuvor, was ist passiert, selbe Crew, vielleicht anderes Schiff, andere Geschehnisse, bla bla bla. Das gibt unglaublich viel Tiefe und unglaublich viel Lore für mich als Spielleiter, um weiterzuarbeiten. Das ist wirklich Gold wert für jeden Spielleiter, wenn man so eine Kampagne hat, wo man sagt, gut, wir fangen nicht bei Level 1 an, fangen mit Level 3 an und dann vielleicht mal in die Vergangenheit zurückgucken, was ist da eigentlich passiert. Mega geil.
Finde ich auch super. Und ich finde auch insgesamt so Einzelsessions oder Sessions in kleineren Gruppen ab und zu echt super, wenn es zeitlich irgendwie klappt, weil zum Beispiel jemand abgesagt hat oder weil man jetzt gerade zu zweit zum Beispiel Zeit hat und man sagt, okay, die Party hat sich aufgeteilt und wir machen das mal, oder wir spielen einen Teil aus der Vergangenheit von dir und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass sich manche Spieler mehr trauen, wenn sie alleine mit der Spielleitung sind. Also gerade so im Sinne von, wenn es um so Emotionen zeigen und Gefühle und sowas geht.
Ja.
Und dann diese Tiefe von einem Charakter, ich finde das auch, das kann auch echt mega gut sein, sich da die Zeit zu nehmen und zu sagen, wir machen das jetzt.
Also ich finde, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Rückblende, wo nur zwei Spieler konnten. Und da hatte ich dann ganz schnelles One-Shot geschrieben, was zum Setting halt irgendwo passt. Und da merkst du jetzt schon, dass die Spieler, allein weil die diese Vergangenheit zusammen haben, ganz anders interagieren als vorher. Und das zu sehen ist schon wirklich so cool, dass, ja, das kann man nicht beschreiben. Das ist, ich weiß nicht, kennst du das A-Team? Wenn Hannibal Lecter,
ja. Also Hannibal
sagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und das funktioniert, ich liebe das. Es ist einfach schön, ja.
Ja. Ja, das ist auch insgesamt, wenn man so ein bisschen Momentum im Vorfeld hat, dass die Gruppe sich nicht in der Taverne trifft und sich da erst kennenlernt und dann da startet, also diese Standardanfang oder im Gefängnis, das sind ja so die zwei, dann. Und die zumindest irgendwie so zwei Charaktere immer mal schon irgendwelche Verbindungen miteinander haben, das tut unglaublich viel fürs Rollenspiel. Und das ist, ich hatte letztens ein paar Videos dazu gemacht zu Never Split a Party.
Ja.
Ich halte gar nichts davon. Ich glaube, man darf Partys splitten, aber wenn deine Gruppe aus irgendwelchen Gründen eine gute Motivation hat, zusammenzuarbeiten, und diese Motivation sollte nicht nur sein, ich will das Geld jetzt von diesem Auftrag haben, sondern irgendeine tiefere Motivation, dann werden die sich auch nicht alle 2 Minuten splitten für jeden Schwachsinn, sondern nur in wichtigen Momenten, und diese Momente werden dann auch eine geile Story bringen, wenn die Charaktere sich mal trennen. Deswegen, wenn man vorher eine gute, das ist aber auch was, was man mit der Zeit lernt.
Ja, klar.
Wenn man vorher als Spielleiter darauf hinarbeitet, dass in der Session Zero zum Beispiel schon Bande geknüpft wurden oder man sagt, okay, ich mache mit einem Teil der Gruppe, mache ich vorher eine Session, mit dem anderen Teil mache ich eine andere Session. Ihr habt schon eine Vergangenheit und wir spielen diese Vergangenheit aus und ihr habt, keine Ahnung, der eine hat dem anderen das Leben gerettet oder ähnliches und man hat vielleicht auch noch Geschwister dabei und so weiter, dann arbeitet die Gruppe einfach, auch wenn die sich mal nicht verstehen, aus anderen Gründen zusammen. Und ich finde das persönlich auch schwierig, meinen Charakter selber auszuspielen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin der Lawful Paladin, der für Gerechtigkeit steht und ich habe den Schurken mit dabei, der jeden und alles beklaut und ich kriege das mit. Und dann muss ich halt gucken, warum sollte ich denn überhaupt noch mit dieser Person, die mir so auf den Sack geht, zusammen rumlaufen. Wenn ich dafür keinen Grund habe, macht diese Gruppenkonstellation dann oft für mich keinen Sinn. Ich kann mir ja genauso andere Leute suchen, mit denen ich die Welt rette oder mit denen ich das Dorf rette.
Na? Ja, ich habe zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Und zwar, ich habe jetzt in der aktuellen Folge, die jetzt noch geschnitten werden muss, sind die, muss ich kurz überlegen, alle vier, sind ins große Verwaltungsgebäude reingegangen, um Informationen anzustellen. So, und es hat sich aufgeteilt in drei Gruppen. Also ein Spieler hat sich erkundigt über Kanonen und der andere Spieler hat sich erkundigt über das Herz der Gezeiten und die anderen beiden über das schwarze Logbuch. Also Herz der Gezeiten und das schwarze Logbuch sind halt eben zwei Artefakte, die ich halt so mit implementiert habe. Und das hat super funktioniert, weil ich immer dann sage, okay, jetzt bist du dran, was möchtest du wissen, was möchtest du herausfinden, dann ist der Nächste dran, und dann wieder der Nächste und so weiter und so fort. Also es ist immer, wie gesagt, also Never Split a Party ist, nee, mach das ruhig. Du musst halt nur, das habe ich ja auch im Kommentar auch so, ich habe das im Video, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden, aber ich habe es auch kommentiert, du musst die Waage als Spielleiter halten, ne? Also, dass jeder denselben Sprachanteil oder Sprechanteil hat, so, dass sich keiner benachteiligt oder vernachlässigt fühlt.
Ja, ich merke das auch immer wieder, diese kurzen TikTok-Videos, ne? Du versuchst es ja, also ich versuche das ja runterzubrechen auf ganz wenige. Ich bin eigentlich eher so ein Overexplainer von meiner Art. Also, ich nehme 5 Minuten auf und dann kommt dabei eine Minute bei rum oder ist sogar mehr, weil ich fast alles rausschmeiße, damit es halt noch so kurz und knackig ist. Da wird man natürlich auch schneller missverstanden. Das ist schon ein paar Mal passiert. Ja,
aber bei mir ist auch das Problem, ich höre Never Split a Party und dann fallen mir schon Sachen ein und dann kommentiere ich schon und dann gucke ich mir das Video nochmal zu Ende an und denke mir, ja gut, es ist egal, jetzt hast du mal abgeschickt.
Das ist aber auch normal. Das ist ja, TikTok zeugt ja nicht davon, dass man da so eine super Aufmerksamkeit dran hat. Also ich mache ja auch keine TikToks, weil ich das viel besser mache. Und ich gehe auch immer relativ schnell in die Kommentare und lese, das haben andere Leute so zu einer Sache geschrieben und so. Nee, da macht ihr keinen Stress.
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was war denn das Zweite, was ich sagen wollte? Ist weg.
Sorry.
Nee, alles gut, ist egal. Einmal ganz kurz zurück zum roten Faden. Wir haben jetzt so viel.
Ja.
Ich finde es fantastisch. Ich finde auch, wir haben eine Parallele, was unsere Geschichte angeht, weil ich auch dachte, okay, es gibt DSA. Gut, ich kannte natürlich auch D&D früher, vor 10 Jahren, weil das halt eben in den Medien schon präsent ist oder gewesen ist, durch The Big Bang Theory zum Beispiel. Aber ich kannte halt eben ganz lange nur DSA. Und dann bin ich halt durch die Rocket Beans auch ein bisschen geguckt, okay, was gibt's denn da noch? Und dann war auch das zweite bei mir How to be a Hero, wo du deinen eigenen Charakter ganz schnell erstellen kannst für eben solche One-Shots. Und so richtig über den Tellerrand geguckt habe ich erst mit diesem Podcast tatsächlich. Klar, ich hatte schon Cthulhu, das war mir bekannt. Ich hatte es dann auch irgendwann mal zum Geburtstag bekommen. Hab's auch gefressen wie Sau. Ich habe das relativ schnell durchgelesen und auch sehr schnell ein Abenteuer dafür gehabt. Aber dieses über den Tellerrand gucken wie gesagt, sehr, sehr spät. Das ist jetzt so vor 2 Jahren, also seit es diesen Podcast halt eben gibt. Und auch mit Conventions. Ich war letztes Jahr das erste Mal auf einer Convention, weil klar, ich wusste, dass es gibt sowas da draußen, wo sich Leute treffen und Spiele spielen. Aber dass es halt wirklich Conventions gibt, wo nur Rollenspiele gespielt werden, das ist ein Traum.
Das ist ein Traum. War mir auch einfach nicht bewusst. Also, ja. Ich wusste das auch nicht. Ich glaube, ich wäre sonst auch früher mal dahin gegangen, wenn ich gewusst hätte, dass es so kleinere Conventions gibt, weil bei mir ist es ja immer diese Masse an Leuten, die ich, na, das ist mir dann einfach manchmal zu viel. Aber
ich kann das verstehen. Das
Traum, geht wenn mir, ich dann die Leute genauso. Sehe in ihren, und dann sehe ich die Leute in ihren geilen Cosplays, ey, das liebe ich ja auch. Ich finde das so cool, wenn Leute das so drauf haben. Ich wünschte, ich könnte so gut nähen und so coole Kostüme machen. Da auf der FeenCon habe ich mal eine gesehen, die hatte hier so eine Puppe, die sich dann auch noch bewegt hat, die zu ihrem Kostüm gepasst hat, was so nach so einem Tier aussah. Mega geil. Finde ich super. Bin ich total neidisch. Ich habe ein Cosplay gemacht. Das, wie gesagt, ich sammle halt Hobbys. Also ich habe dieses Jinx-Cosplay, was so mein TikTok, das habe ich tatsächlich selber gemacht. Ohne Nähkenntnisse, viel mit Textilklebern und hier, wie heißt dieser Schaumstoff? Foam. Aber dann hat sich das halt auch wieder erledigt gehabt. Und ansonsten
aber du hast es ausprobiert.
Ja, ich probiere, wie gesagt, ich habe auch schon Bücher gebunden. Also ich probiere auch sehr abstruse Hobbys aus. Aber Kreativität so ausleben muss man halt dann irgendwie, zumindest ich.
Ja, ich bin Kreativität, bei mir sind es halt eben Abenteuer schreiben oder irgendwas mit Holz machen. Holz, Metall in meiner Werkstatt. Mache ich auch gerne.
Mega, also auch cool, wenn man das kann. Da bin ich auch immer neidisch. Ich kann mit Holz leider, habe ich nie gelernt, sage ich jetzt mal. Und das ist halt auch immer so eine Sache, man braucht ja das richtige Werkzeug. Holz ist jetzt auch nicht so günstig, da traue ich mich nicht dran und das ist auch alles dann, auch das Werkzeug und das Holz ist teuer, da
habe ich
noch nicht so viel ausprobiert, aber ich finde das auch immer super, wenn Leute das machen.
Also ich habe jetzt kein Profi-Werkzeug, aber ich habe halt vernünftiges Werkzeug, was für meinen Heimgebrauch absolut reicht. Und ich habe auch schon für unsere ganze PMP-Gruppe, also für die, ich sag jetzt mal, die Gründungsmitglieder damals, Würfelbretter gebaut, dass jeder sein eigenes Würfelbrett hatte. So in der Farbe, die Spieler sich gewünscht haben oder meine Freunde sich gewünscht haben. Und jetzt bin ich dabei, jetzt haben wir dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Ich glaube, ich habe es auch in der Runde schon erzählt. Ich werde eine Art Wappen bauen, und wo die Gründungsspieler, Freunde, Mitglieder in dem Sinne namentlich eingraviert werden und wo zumindest die 3 Spieler, die jetzt noch davon mitspielen, ihre allerersten Würfel halt eben mit drauflegen können, so, ne? Aber 10 Jahre, das ist heftig, so, wenn man das überlegt, was man da schon für Geschichten erlebt hat, das ist schon geil. Das ist schon cool.
Hast du von Anfang an geleitet auch?
Nee, also tatsächlich, wir hatten das große Glück, einen erfahrenen Spieler oder beziehungsweise Spielleiter da zu haben, der uns halt eben DSA gezeigt hat. Und das war ganz toll. Wie gesagt, die ging auch ein Jahr, die Kampagne. Wir hatten aber tatsächlich alle, wir haben keinen Charakter ausgewürfelt, wir haben uns alle einen Charakter aus diesem, also von den fertigen, wie nennt man das denn noch?
Vorgefertigte Charaktere aus.
Ja, genau, vorgefertigte Charaktere genommen. Ne? Also es war für jeden was dabei, fertig. Das hat super gepasst. Ne?
Ja.
Und also jeder hat wirklich das gespielt, worauf er Bock hatte und nicht so gespielt oder sich den Charakter so ausgewählt, dass die Gruppe funktioniert als, wir haben einen Tank, wir haben einen Heiler, wir haben Schadenmacher und dies und jenes. Jeder hat genau das gespielt, was er spielen wollte. Und Spielleitung, boah, ja, da bin ich, das war ganz witzig. Ich hatte mir von Rocket Beans die das erste Abenteuer abgeschrieben, akribisch abgeschrieben, von Moreton Manor. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, tatsächlich nicht.
Auf jeden Fall habe ich mir dieses One-Shot abgeschrieben. Das war, ich habe das einfach mal gemacht, weil, ach komm, kannst du ja mal gebrauchen und vielleicht lernst du ja mal ein bisschen was, ne? Und also, ja, wie gesagt, Hauke ist für mich auch tatsächlich ein großes Vorbild. Mein Vorbild. Und da habe ich mir dieses Abenteuer abgeschrieben und irgendwann hieß es dann, der Spielleiter kann nicht. Genau, der Spielleiter konnte nicht und wir hatten trotzdem alle Zeit und Bock. Und dann habe ich gesagt, okay, ich leite. Bumm. Das war dann nur ein One-Shot. Und ich habe das dann geleitet. Das war dann mittwochs. Wir spielen jeden Mittwoch tatsächlich, seit 10 Jahren. Und dann war der Abend so vorbei. Das Abenteuer war aber noch nicht zu Ende. Und dann haben alle gesagt, boah, jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht. Jetzt, ne, habt ihr Samstag Zeit? Ja, Samstag, ja, zack, 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 alle hatten Samstag Zeit. Hatte ich auch noch keine Kinder, ne? Und ja, dann hatten Samstag alle Zeit und dann habe ich weitergeleitet. Und das war tatsächlich dann der große Startschuss fürs Leiten. Und da habe ich dann aber auch gelernt, okay, du musst viel improvisieren, weil deine Spieler werden nicht das tun, was da auf dem Zettel steht, was du geschrieben hast. Und seitdem improvisiere ich 80-90% alles.
Ja, also ich habe auch tatsächlich ganz lange gar nicht geleitet und ich habe mich auch davor richtig gedrückt, muss ich sagen. Ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst, dass das nicht klappen wird und das ist auch ein Grund, warum ich gerne Tipps gebe, weil es gar nicht so, also man muss improvisieren und man muss auch ein bisschen Kreativität haben und so weiter. Aber ich habe mir das schwerer vorgestellt in meinem Kopf, als es ist. Und ich dachte auch, mir macht Spielen mehr Spaß. Mittlerweile würde ich sagen, das ist 50-50 oder sogar mir macht Leiten mehr Spaß als Spielen. Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe mich da aber auch wirklich ewig vorgedrückt zu leiten.
Kann ich verstehen. Wir haben jetzt bei uns, also tatsächlich ein Kumpel von mir, der hat sich letztes Jahr Deponia geschenkt, das System. Weil ich wusste, er mag das Spiel, er mag die Point-and-Click-Adventures. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, komm, das kostet 2,50 € oder so als PDF. Und da habe ich gesagt, weißt du was, das lade ich runter, das schenke ich ihm. Ja, ich habe es natürlich auch. Ich habe es aber selber nicht gelesen, also ich weiß nicht, wie das System funktioniert und ich habe gesagt, wenn du das leiten möchtest, das kann ich mir vorstellen, dass du das leiten möchtest, wenn du sagst, du leitest das, lese ich das System nicht durch. Ich möchte mir das von dir erklären lassen.
Mhm.
Jetzt spielt er Ende April, glaube ich, eine Testrunde, nicht mit uns, sondern mit anderen, also mit seiner Frau, glaube ich, und Freunden von uns, die nicht so viel Rollenspielerfahrung haben. Und ich bin gespannt, wie das läuft, weil ich mich sehr darauf freue, wenn er dann zu unserem Jubiläum im September dann halt eben seinen One-Shot uns vorstellt. Ich habe da schon richtig Bock drauf.
Ja, mega.
Ja, weil ich glaube, ich habe ihm das selber schon mal gesagt, ich fühle mich nicht als, also Ich will nicht sein Mentor sein, aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen wie sein Mentor. Obwohl eigentlich das der Alex sein müsste, der auch schon hier zu Gast war. Weil er uns das ja eigentlich alles beigebracht hat. Aber irgendwie, ja, hat er jetzt das System gefunden durch mich, welches er leiten möchte. Und wir sind auch immer im Austausch. Also er schreibt mir auch ganz oft und ich hatte schon wieder eine Idee und das ist total cool und hätte ich nie gedacht. Und das ist, man sieht einfach so richtig, der ist mit Feuer und Flamme mittlerweile dabei, Geschichten zu schreiben. Was er nie vorher, wo er gesagt hat, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, hat er gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, was ich leiten sollte. So. Na.
Ja, und dieses, dieses Mentorending oder dass man auch so diese Tipps und so von anderen Spielleitern will, das merke ich immer wieder. Als ich dann das erste Mal geleitet habe, habe ich mir auch wirklich viele Videos dazu angeguckt. Dann habe ich den Kanal mit Vorteil entdeckt. Das war so der erste deutsche Kanal, den ich da dann abonniert habe und geschaut habe, der so Content zu Pen and Paper macht. Und habe mich da auch in ganz viele Richtungen so da informiert und auch andere Leute gefragt. Bei mir war es halt nur so, alle Spielleiter, die ich kannte, haben auch mit an meinem Tisch gesessen und die wollte ich dann natürlich gerade über so sehr spezifische Sachen nicht fragen und das sehe ich dann auch immer wieder, dass die dann nicht so spezifisch die Leute natürlich fragen wollen, weil man will die ja auch noch überraschen können mit Dingen. Mhm. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, in all meinen Runden sind aber verschiedenste Leute, weil ich mehr Leute kennengelernt habe einfach, die das Hobby haben. Und das heißt, ich habe jetzt auch immer wieder Spielleiter, denen ich so, hey, ich habe hier so ein bisschen experimentellen Pitch für eine Session. Kannst du mir mal Feedback geben? Und dann kann ich das irgendjemand anderen schicken oder da ein paar Sprachnachrichten hin und her schicken.
Ich hatte vorhin auch noch eine richtig geile Idee. Ich muss gucken, wie ich das umsetze und was ich da als Parallele zu schreibe. Und zwar, ich habe ja dieses Finsterwacht-Abenteuer, wo ich dann ja noch ein kleines Vorabenteuer habe und bla. Und das möchte ich eigentlich auch dann irgendwann im UFO spielen mit den Kids. Mhm. Und da möchte ich eine Parallelgeschichte zu schreiben, die... Eine startet quasi in Gareth und die andere startet in Torwall, wo dann später das große Finale stattfindet. Mhm. Und diese beiden Gruppen dann irgendwann zusammenzuführen an einen Tisch als komplette Gegenspieler.
Oh, sowas ist natürlich echt cool.
Ja? Mhm. Ich hoffe, dass das klappt. Wie gesagt, ich muss gucken, wie entwickelt sich das erstmal. Ich muss erstmal die Testrunden spielen und bin gespannt, wie das läuft und so weiter und so fort. Aber das ist so eine Grundidee. Allein, also die Idee brennt schon länger, aber jetzt habe ich halt die Möglichkeit dafür. Ne?
Ja. Ja, mega. Also so mit verschiedenen Gruppen auch zusammenzukommen oder mal wieder kleine Sachen einzustreuen, das macht, finde ich, auch immer unfassbar viel Spaß. Wir spielen in einer Kampagne mit, ich glaube, insgesamt 6 oder 7 Gruppen, die gleichzeitig in der gleichen Welt laufen, aber alle so ihr eigenes Ding haben. Und dann aber zwischendurch, wenn es zeitlich irgendwie klappt, auch mal einander begegnen oder die sehen die Spuren der anderen Gruppen, die hinterlassen haben. Und das macht unfassbar viel Spaß. Und wir haben auch mittlerweile, also ich spiele zum Beispiel meine eigene Cousine in der einen Gruppe spiele ich den einen Charakter und im anderen spiele ich die Cousine von diesem Charakter und so weiter.
Ja. Ja, das ist das, was du merkst, als Spieler, okay, die Welt lebt. Und das ist eigentlich das, was man damit erreichen möchte. Ne? So von wegen, ihr seht die Fußspuren der und der Gruppe. Man muss es ja nicht auserzählen, aber man kann sich dann ja denken, auch als Spieler. Ne? So.
Ja.
Ist ganz cool, ja. Okay, Nina, wir sind bei fast 1,5 Stunden.
Ja.
Die Zeit, es ist wirklich irre. Also die Zeit rennt. Es gibt sonst eigentlich noch eine Frage, die ich eigentlich auch jedem stelle, so von wegen, was möchtest du in Zukunft noch spielen? Was liegt auf dem Stapel der Möglichkeiten? Aber da kommen wir, ich lade dich nochmal ein, weil ich dich unglaublich fantastisch finde. Es wird irgendwann einen zweiten Teil geben, am besten dann, wenn du vielleicht eine Möglichkeit gefunden hast, DSA zu spielen, dann können wir darüber reden und darüber reden, was du vielleicht noch auf dem Stapel der Möglichkeiten hast. Aber eine Frage stelle ich wirklich jedem. Und das ist folgende. Was ziehst du aus dem Rollenspiel?
Mhm. Ach, das ist tatsächlich, glaube ich, war es bei mir auch oft so, noch mehr Empathie für Leute zu entwickeln oder sich auch so mehr da rein zu versetzen. Ich finde das total spannend und mir macht das total viel Spaß, auch zu versuchen, eine Person auch mal zu spielen, die nicht mein Wertesystem hat und dann da empathisch reinzugehen. Und was mir zumindest immer wieder so von den Leuten um mich herum gespiegelt wird, ist, dass ich so ein Anwalt für alle Leute gefühlt so ein bisschen bin, weil ich immer wieder versuche, also auch im Privatleben sozusagen, ja, aber vielleicht hat die Person das so und so gemeint und so weiter. Und ich glaube, das Rollenspiel einem da auch, wenn man sich wirklich auf nicht immer nur sich selber zu spielen einlässt, einem da total viel geben kann, was so ein Empathie gibt. Natürlich macht es mir auch einfach super viel Spaß, das ziehe ich auch daraus und Kreativität kann ich ausleben. Genau, aber das ist, glaube ich, so das, wo man vielleicht am wenigsten auf dem ersten Moment dran denkt, dass das auch einem geben kann.
Ja, sehr schön. Nina, es war wirklich ein unglaublich tolles Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen, weil es einfach, wir haben über vieles geredet. Ja, ganz, ganz klasse. Also wie gesagt, wenn du nochmal dabei sein möchtest, dann sag Bescheid. Ich, ne?
Total gerne. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, wir hatten so ein Vibe und und es ist einfach so gelaufen. Ich habe auch eben dann mal auf die Uhr geguckt und dachte, oh, ist schon echt, echt spät. Ja. Total gerne. Komm gerne wieder.
Sehr schön, das freut mich zu hören. Und wie gesagt, Nina aka Nouriel auf TikTok. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal verlinken in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, teilt die Folge, like die Folge. Und wenn du meinst da draußen, hey, meine Geschichte ist mindestens genauso interessant oder du möchtest einfach nur mit mir mal quatschen, dann schreib mich an. Ich beiße nicht. Nina, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.